Ja, nochmal vielen Dank. Wir kommen jetzt zu dem, was ja schon so der zentrale Punkt einer Mai-Demonstration ist, nämlich die Rede, die Hauptrede, die heute der Pit Metz hält. Den Pit hier vorzustellen, ist eigentlich Blödsinn. Ihr kennt ihn alle. Wir kennen ihn seit vielen Jahren in vielen politischen Kämpfen, in der Friedensbewegung, in der Gewerkschaftsbewegung, in den Kampf für soziale Gerechtigkeit, für eine bessere Gesellschaft. Und Pit, ich freue mich, dass du, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, freue mich, dass du da bist. Wo sollst du auch sonst sein als in Marburg am 1. Mai? Pit, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Ulf. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Marburger Bürgerinnen und Bürger, seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes darf ich Sie bzw. euch ganz herzlich zur diesjährigen Maikundgebung in Marburg willkommen heißen. Ich begrüße besonders herzlich und immer wieder gerne die Beschäftigten des Universitätsklinikums, die auch im zurückliegenden Jahr wieder einmal gezwungen waren, für ihre Interessen nach besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen vor das Hauptportal und auf die Straße zu gehen. Herzlich willkommen und fühlt euch umarmt. Erst recht, nachdem am 2. April zu lesen war, dass der Gesamtumsatz der Rhön-Kliniken um 40% gesteigert werden konnte, was würden die Aktionäre wohl dazu sagen, wenn ihr mit einer Tarifforderung um die 40% aufschlagen würdet? Ein besonderer Gruß der Solidarität soll den Kolleginnen und Kollegen gelten, die Tag aus, Tag ein in den Pflege- und Kinderbetreuungseinrichtungen ihren verantwortungsvollen Dienst leisten. Immer noch unter unfairen Bezahlungs- und Arbeitsbedingungen. Nehmt dies bitte als Versprechen mit. Wenn euer Kampf wieder aufgenommen wird, dürft ihr euch unsere aller Solidarität sicher sein. Versprochen ist versprochen. Ein besonderer Gruß soll an die Kolleginnen und Kollegen aus der Metallbranche, insbesondere der Firma Winter, gehen. Mit einem in Zukunft natürlich immer noch ausbaufähigen Tarifabschluss habt ihr in eurem Arbeitskampf im vergangenen Jahr das Thema Arbeitszeitverkürzung für alle zum Thema gemacht. Dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, gebührt euch unser großer Dank. Vielen Dank. Ich möchte auch die Kolleginnen und Kollegen der Polizei grüßen, die hier in Marburg sicherlich einen freundlichen 1. Mai erleben. Woanders in dieser Republik sind eure Kolleginnen im Einsatz, um faschistische Überfälle auf unsere Kundgebung abzuwehren. Dafür verdient ihr unser Respekt und unser Dank. Auch wenn manche in euren Reihen in der jüngsten Vergangenheit für Negativschlagzeilen in Sachen Abgrenzung zum Rechtsradikalismus gesorgt haben. Dennoch auch euch hier, ihr Anwesenden, ein herzliches Willkommen. Mein nächster 1. Mai-Gruß soll den Rosenpflückerinnen in Ecuador, die ihre Gesundheit dafür ruinieren, dass sie im Auftrag ihrer Ausbeuter auf vergifteten Feldern Blumen für den europäischen und nordamerikanischen Blumenmarkt, für den Valentinstag und den Muttertag pflücken. Brot und Rosen, das Motto der gewerkschaftlich organisierten Frauenbewegung, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat für diese Gruppe und Kämpferin der Arbeiterklasse einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Ich grüße die Ryanair-Beschäftigten, die in einem beispiellosen, europaweit geführten Streik dem Ausbeuter O'Leary auf dem neoliberal entfesselten Fliegermarkt endlich einmal eine erste Grenze aufgezeigt haben. Ich grüße die französischen Gelbwesten, ausgenommen diejenigen unter den Gelbwesten, die als Nationalisten der Le Pen-Bewegung den Unmut der Menschen über eine weitere neoliberale Entfesselung des Kapitalismus auf ihre rechtsradikalen Mühlen leiten wollen. Allen anderen, die sich zu Recht gegen einen weiteren Sozialabbau wehren, gilt unser solidarischer Maigruß. Ich grüße die verzweifelten Stahlkocher im nordamerikanischen Ostgürtel, die es möglicherweise in der Hand haben, den Blender, Lügner, Frauengrabscher und Presseverächter, den Waffenfreund und Dumpfbacke, den Gewerkschaftsfeind und Multimilliardär Trump, dem die Kollegen vor 2 Jahren möglicherweise noch zum Wahlsieg verholfen hatten, nun bald und hoffentlich eine krachende Niederlage bereiten können. Es bleibt uns und euch die Erkenntnis aus der Internationalen, es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, das müssen wir schon selber tun. Ich grüße alle für ein gutes Klima streikenden Schülerinnen, die sich trotz aller Kritik von Konservativen nicht von ihrem Engagement für eine radikale Kehrtwende in der Klimapolitik abhalten lassen. Lasst euch nicht einschüchtern, empört euch weiterhin, denn euer Protest hat ansteckende Wirkung. Wenn man bedenkt, wie viele Stunden Unterrichtsausfall von einer falschen Bildungs- und Personalpolitik zu verantworten sind, dann ist euer Protest geradezu eine herausragende Leistung der Zivilcourage und verdient unseren größten Respekt. Euch, aber nicht nur euch, widme ich eine Strophe aus Hannes Waders Lied, Was keiner wagt. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das sollt ihr denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Ich grüße die Freundinnen und Freunde des Wagenplatzes Gleis X, die immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Platz für ihr Projekt suchen und die man in Kappel nicht haben wollte. Auch euch ein herzliches Willkommen. Ich grüße die erfolgreich protestierenden Mieterinnen und Mieter vom Richtsberg. Erinnern will ich dabei, dass es weder nach der hessischen Verfassung noch nach dem Grundgesetz verboten ist, Eigentümer, die nicht zum Wohle aller mit ihrem Besitz umgehen, zu enteignen. Und falls sich manche dieser Großkopferten über die angemessene Entschädigungssumme bei einer Enteignung freuen sollten, dann sage ich, von dieser Entschädigungssumme ziehen wir noch eure bisherigen Profite ab und dann dürft ihr die Augen schließen und was ihr dann noch seht, was dann noch übrig bleibt, das kriegt ihr. Das dürfte dann allerdings nicht mehr allzu viel sein. Die Reihe meiner Maigrüße, liebe Kolleginnen und Kollegen, könnte ich unendlich fortsetzen, aber nicht zuletzt soll ein ganz besonderer Gruß der Solidarität unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Großbaustelle des Istanbuler Flughafens erreichen. Unsere türkische Partnerschaft hat uns vor einigen Wochen in Marburg besucht und uns berichtet, unter welchen katastrophalen Arbeits-, Bezahlungs- und Lebensbedingungen die dort arbeitenden Menschen schuften. Manche, mehrere Dutzend tödliche Arbeitsunfälle im letzten Jahr zeugen davon, dass die Baustelle eher einem Friedhof gleicht als einer Baustelle. Unsere türkischen Gewerkschaftskollegen sprachen von Arbeitsmorden. Grundlegende Sicherheitsstandards werden ignoriert. Streiks gegen Missstände werden brutal verfolgt und mit drastischen Gefängnisstrafen geahndet, sofern überhaupt ein Prozess stattfindet. Unsere Kollegen berichten, dass einzelne Streikführer und Streikführerinnen erst nach monatelanger Recherche in irgendeinem Gefängnis gefunden werden konnten. Die Abschaffung solcher Missstände, mein lieber Mesut Özil, könntest du deinem Hochzeitsgast mal mit der gleichen Öffentlichkeitswirkung nahelegen, wie du ihn als deinen Präsidenten huldigst. Unabhängig davon, lieber Mesut, dass du wissen sollst, dass ich den Shitstorm, der dich nach dem WM aus der deutschen Nationalmannschaft ereilte, rassistisch, scheinheilig und deshalb auch zum Kotzen fand. Liebe Marburgerinnen und Marburger, liebe Kolleginnen und Kollegen, die türkischen Mitglieder brauchen unsere Solidarität. Und deshalb hat der Marburger Gewerkschaftsbund einer türkischen Partnergewerkschaft eine Patenschaft angetragen, damit die Welt von all diesen Sauereien erfährt und damit wir durch unsere Solidarität unseren Teil dazu beitragen, dass nichts und niemand dem Schweigen zum Opfer fällt. Und vor allem, dass sich nicht das wiederholt, was die Kollegen da berichtet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seht an der Vielzahl der Begrüßungsadressaten, dass der diesjährige 1. Mai nicht nur wegen der anstehenden Europawahl und wegen des gewählten Mottos Europa jetzt aber richtig internationalen Charakter trägt. Das hatte der 1. Mai schon immer. Für Gewerkschaften war und bleibt der 1. Mai ein internationaler Kampftag. Ich will an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung unterbringen. Das Mai-Motto selbst hat mich, was meine prinzipielle Teilnahme am 1. Mai angeht, noch nie in besonderer Weise motiviert oder gar abgehalten. Zum 1. Mai, da geht man einfach hin. Mit diesem Grundsatz bin ich groß geworden. Den 1. Mai als freien Feiertag in Bierlaune zu begehen, ist mir aufgrund meiner Erziehung und meiner Erfahrung wesensfremd. Aber bei dem diesjährigen 1. Mai, Europa jetzt aber richtig, da habe ich mich zum ersten Mal gefragt und ich habe gestutzt, was hat sich denn mein DGB-Bundesvorstand denn dabei gedacht? Nun, Europa, die Europäische Union, ist ja nicht uneingeschränkt ein aus Arbeitnehmersicht ausschließlich positiv zu nennendes Erfolgsmodell. So sehr es seinerzeit zu begrüßen war, dass die Beendigung der jahrzehntelangen gepflegten sogenannten Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland ein Europa des Friedens seinen Ausgang nehmen sollte, so war dieser Einigungsprozess aber eben nicht nur eine friedliche oder sozial ausgewogene Angelegenheit. Das in der EU für viele Jahre aufgepäppelte Konzept der Festung Europa diente vor allem dazu, an die Stelle der ausgrenzenden Nationalstaatlichkeit der Völker eine kontinentale Ausgrenzung zu setzen. Flüchtlinge aus vielen Ländern dieser Erde sollten an den Außengrenzen von militärischen Einheiten abgefangen werden und zurückgewiesen werden. Aber warum? Warum? Warum sollten wir in einer globalisierten Welt, in der wir nur in wenigen Flugstunden entfernt an fast jedem beliebigen Ort Urlaub machen können, in der die Kapital- und Aktienbörsen im Sekundentakt aber Milliarden Dollars oder Euros hin und her schieben, warum sollten wir es hinnehmen, dass Menschen, die auf unsere Solidarität und auf unser Mitgefühl angewiesen sind, im Wortsinne ausgegrenzt werden? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein solches Konzept der Abschottung und der Festung Europa lehnen wir strikt ab. Ein solidarisches Europa der Völker muss weltoffen sein, werden und dann auch bleiben. Ich zitiere aus Karl Zuckmayers Des Teufels General. Der schillernd bunte Strom der Geschichte ist breiter und größer, als nationale Kümelei uns weismachen will. Nicht die Deutschen und die Franzosen haben ihn mitunter blutrot gefärbt, sondern Mächte und wechselnde Interessen. eine Erbfeindschaft daraus abzuleiten, war ein Instrument dieser Mächte mit fatalen Folgen. Soll dieser Unsinn doch für immer in den Tiefen dieses schönen Stroms inmitten Europas untergehen und so unauffindbar bleiben wie das Rheingold der Nibelungen? Das, was Zuckmayer Mächte und wechselnde Interessen nennt, sollten wir uns unter aktuellen Bedingungen mal genauer anschauen. Zuckmayer wusste noch nichts von einer Bolkestein-Doktrin. Und auch heute müssen wir daran erinnern, was diese Doktrin bedeutet. Ausschreibungen der öffentlichen Hand sollten a. europaweit erfolgen und b. dem preiswertesten Anbieter zugeschlagen werden und drittens, es sollte die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen vorangetrieben werden. Kurzum, der sogenannte europäische Binnenmarkt ist neoliberal umgestaltet worden. Gesetzliche und tarifliche Standards wurden aufgeweicht, Lohndumping wurde die Königsdisziplin, ein Unterbietungswettbewerb ist entfesselt worden und der europäische Musterknabe Deutschland wurde zum Pacemaker dieses entfesselten Kapitalismus. Ein geradezu verbrecherisch zu nennendes Subunternehmen breitete sich wie eine Seuche aus. Das Leiharbeitnehmertum explodierte. Vielen ausländischen Arbeitnehmern wurden die Pässe abgenommen und ein Teil des Lohns wurde für die Unterkunft in Baracken einbehalten. In Deutschland entstand ein Prekariat. Ein Viertel aller in Deutschland Arbeitenden lebt in prekären Verhältnissen, in Armut oder hart an der Armutsgrenze. Und es ist dabei vollkommen unerheblich, ob es sich dabei um polnische, bulgarische oder deutsche Kolleginnen handelt. Insgesamt sind in der Europäischen Union 21 Millionen Menschen arbeitslos. Die Jugendarbeitslosigkeit in manchen südlichen Mitgliedsländern erreicht die 50%-Marke. Der Kapitalismus macht da keinen Unterschied, solange die Renditen und die Profite stimmen. Das ist ein ebenso bedauerlicher wie realistischerweise ein wesentlicher, leider wesentlicher Bestandteil dieses tatsächlichen Zustands in der Europäischen Union. Ich stelle also fest, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass zwischen dem Anspruch der EU, eine internationale Einheit auf gesichertem hohem sozialen Niveau zu sein, und der Wirklichkeit eine große Lücke klafft. Und die gleiche Kluft besteht in der Frage der Steuergerechtigkeit. Solange es EU-Mitglieder gibt, die als Steuerparadiese und Fluchtoasen Unternehmensgewinne abschöpfen, die in anderen EU-Ländern erarbeitet wurden, dann düngt man den Boden der Unzufriedenheit, in der die nationalistischen Bewegungen in fast allen Ländern gedeihen können. Laut einer Studie der University of London, die von den sozialdemokratischen Parteien des Europaparlaments in Auftrag gegeben wurde, werden in der Europäischen Union rund 825 Milliarden Euro jährlich durch Betrug dem Fiskus entzogen. In Italien sind es 190 Milliarden, in Deutschland 125, in Frankreich 117 Milliarden. Diese Werte werden in einem FR-Artikel vom 27. Januar genannt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man fragt sich natürlich, woran liegt es denn, dass die Vermögenden in der EU noch zusätzlich durch Betrug ihren Gewinn vergrößern wollen? Reichen ihnen die legalen Steuersenkungen der letzten Jahre nicht? Der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer sank von 53% auf 42% und dann später stieg wieder leicht an auf 45%. Die Kapitalertragssteuer sank von 53% auf 25%. Die Körperschaftssteuern bei Veräußerungsgewinnen sank von 45% auf 0%. 2011 meldete sich der amerikanische Milliardär Warren Buffett mit einer Kampagne "Besteuert uns" zu Wort. Von seinem beträchtlichen Milliardenvermögen müsse er lediglich 17,4% versteuern, während seine Angestellten im Schnitt 36% ihres Einkommens zu versteuern hätten. Nachdem die französische L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt sich dieser Besteuert-uns-Kampagne angeschlossen hatte, wurde sie auf Betreiben ihrer Familie, also der Erben, entmündigt und unter Vormundschaft gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit diesen kritischen Anmerkungen zur EU keineswegs eine pauschale und radikale Verurteilung des europäischen Einigungsgedankens oder auch des EU-Rechts verbinden. Denn es gibt auch positive Gegenbeispiele. Ich will hier nur zwei nennen. Ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahre 1995, das später in eine EU-Richtlinie mündete, wäre die kommunistische Lehrerin Daniela Vogt, eine ehemalige Marburger Studentin, heute noch eines der Opfer des unsäglichen bundesdeutschen Radikalenerlasses und mit Berufsverbot belegt. Was in fast allen anderen europäischen Ländern wie Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich als normal gilt, nämlich dass man im öffentlichen Dienst durchaus als Kommunist oder Kommunistin Briefe austragen, Kinder unterrichten, einen Bus fahren kann, kurzum, dass man gute Arbeit leistet, wurde in Deutschland erst durch eine EU-Richtlinie in einem Dauerkampf endlich ein Stück weit korrigiert. Ich will, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres positives Beispiel nennen. Denn gerade die Positivbeispiele gehen in der Diskussion um die EU gerne unter. Denn manchmal entstand in der EU-kritischen Diskussion der Eindruck, als säßen in Brüssel und Straßburg lediglich ausgebrannte Bürokraten zusammen, die in ihrer Langeweile nichts anderes zu tun hätten, als über den Krümmungsgrad von Salatgurken zu sinnieren. Ich erinnere an die Arbeitszeitrichtlinie Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit aus dem Jahre 2003, beziehungsweise in aktualisierter Form aus dem Februar 2018. Diese Richtlinie beendete die in Deutschland bis dahin unsägliche Praxis, wonach zum Beispiel Hunderttausenden von Polizistinnen, Krankenpflegerinnen, Feuerwehrleuten, Erzieherinnen ihre Bereitschaftsdienstzeiten nicht auf ihre Wochenarbeitszeiten angerechnet wurden. Diese EU-Richtlinie hatte massive und zwar positive Auswirkungen auf Pausenansprüche in Gestalt freier Tage oder auf Freizeiten zwischen zwei Schichten. Das EU-Recht ist zuweilen auch ein Impulsgeber für die Umsetzung in nationales Recht. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir nicht pauschal ablehnen, sondern sollten wir begrüßen. Viele von uns hätten vielleicht wahrscheinlich weniger politische Bauchschmerzen mit dieser EU, wenn es nicht mindestens zwei weitere Faktoren gäbe, die uns eine uneingeschränkte Zustimmung erschweren bzw. versagen. Da ist erstens die siamesische Zwillingsschwester der EU, die NATO, und damit die zunehmende Militarisierung nationaler und internationaler Konflikte. Auf dem Territorium der Europäischen Union lagern 180 abschussbereite Atomraketen der NATO. In Büchel in Rheinland-Pfalz sind 20 Raketen eingelagert. Jede einzelne Rakete besitzt das 13-fache Vernichtungspotenzial der einstigen Hiroshima-Bombe. In Hiroshima sind 200.000 Menschen ermordet worden. Legt man diese Zahl zugrunde, hat allein diese atomare Sprengkraft der NATO das mörderische Potenzial 468 Millionen Menschen umzubringen. Diesem Wahnsinn muss ein Ende bereitet werden. Wir wollen ein wirklich friedliches, ein abgerüstetes Europa. Das legendäre Versagen der NATO und der EU, als die einst friedlich-schiedlich miteinander lebenden Ethnien und Religionen im ehemaligen Jugoslawien vom nationalistischen Hass angestachelt aufeinander losgingen, mag dafür ein Beispiel sein. Und wer sich heute einmal die Landkarte der EU-Länder anschaut und diese mit der EU vor etwa 20 Jahren vergleicht, der muss kein Putin-Freund sein, um festzustellen, dass der Expansionsdrang und der Expansionswille in Richtung Russland keine Friedensoffensive darstellt, sondern dort in Russland auch als Bedrohung empfunden werden kann. Und das alles trägt das Potenzial einer weiteren, sich zuspitzenden militärischen Auseinandersetzung. Das Friedensprojekt EU hat bestenfalls Gültigkeit für das Binnenverhältnis der ehemaligen Westmächte. Aber die Gefahr, dass sich der autoritär-oligarchische Kapitalismus der Länder in der ehemaligen Sowjetunion und der neoliberal entfesselte Kapitalismus des einstigen Westens beim Kampf um Rohstoff- und Absatzmärkte militärischer Mittel bedienen, die ist noch längst nicht gebannt. Der Schweizer Soziologe und ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, beschreibt die Verhältnisse in seinem Buch »Was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin« wie folgt. Ich zitiere aus dem FR-Interview. »Die Weltkonzerndiktatur, die Oligarchien des internationalen Finanzkapitals plündern die Rohstoffe und die Nahrungsmittel. 52,8% des Weltbruttosozialprodukts werden von 500 Konzernen erwirtschaftet. 2017 besaßen die 85 reichsten Milliardäre der Welt so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Wir leben in einer kannibalischen Weltordnung. Eine kannibalische Weltordnung, wie es Jean Ziegler genannt hat, so drastisch muss man es formulieren, wenn man den Hunger in der Welt kritisiert und wenn man gleichzeitig feststellen muss, dass die bereits vorhandenen Nahrungsmittel 12 Milliarden Menschen bei gerechter Verteilung und bei fairen und gerechten Produktionsbedingungen ernähren könnten. Was Jean Ziegler kannibalisch nennt, bezeichnet der zuständige IG Metall-Chef Klaus Abel im Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung des Weltmarktführers für die Herstellung von Nutzfahrzeugbremsen und Zugbremsen Knorr als asozial. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann in dieser Mai-Rede natürlich nicht die Details des Konflikts bei Knorr Bremse darstellen. Aber es geht in dieser Firma um genau das, was uns in vielerlei Erscheinungsformen innerhalb der EU die zweiten großen Bauchschmerzen bereitet. Verlagerung der Produktion, Tarifflucht, Erpressung und Spaltung der Belegschaften, die einen möglicherweise noch tarifgebunden in einer 35-Stunden-Woche, die anderen, die angeblich freiwillig eine 42-Stunden-Woche leisten. Das alles ist unter dem aktuell gültigen Arbeitsrecht legal, aber eben umstritten. Aber wäre es nicht eine lohnenswerte Aufgabe der Bundesregierung, in der EU darauf hinzuwirken, dass diese asoziale Unternehmenspolitik nach EU-Recht schlicht und ergreifend verboten ist, dass es also gar nicht mehr umstritten sein kann? Wäre das nicht eine bessere EU als die, die wir zurzeit haben? Ich will, liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Beispiele für eine fatale gesellschaftliche Entwicklung nennen. Und weil unser Mai-Motto lautet, Europa jetzt aber richtig, sind es Beispiele aus dem internationalen Bereich, einmal aus dem EU-Nachbarland Türkei, einmal aus Italien und einmal auch aus Deutschland. Da ist zum einen der Bau der Bosporusbrücke in Istanbul als das Paradebeispiel eines in Private-Public-Partnerschaft erbauten Projektes. Dann ist der Versuch von McDonald's in der Altstadt von Florenz eine Filiale zu eröffnen und schließlich drittens die Hamburger Vattenfallentschädigung. Im Fall der Bosporusbrücke waren zähe Verhandlungen über die Finanzierung des Projektes vorausgegangen. Um die Kosten von 3 Milliarden Dollar zu finanzieren, musste der türkische Schatzamt, der Staat, eine Garantie an die beiden Bauunternehmen geben, für den Fall, dass die Mauteinnahmen unter den Zielvorgaben bleiben sollten. Als der erwartete Profit ausblieb, senkte der Brückenbetreiber die Maut. Als erneut der dann erwartete Zustrom wieder ausblieb, übernahm wiederum die öffentliche Hand die Deckung des noch größer gewordenen Profitdefizits. Heute zahlt der türkische Steuerzahler ein Mehrfaches dessen, was bei eigenständigem Brückenbau angefallen wäre. Da ich mir Zahlen schlecht merken kann, kann ich diese Millionen, um die es da geht, leider nicht nennen. Das zweite Beispiel, McDonald's in der Florentiner Altstadt, ist genauso erhellend. Hier allerdings müssen wir das umstrittene TTIP und CETA-Abkommen mit in die Berücksichtigung nehmen. Den Fall schildert der Spiegel, ich zitiere, Big Mac statt Quattrocento Biscotti, Chicken McNuggets statt Bistecca Florentina. Nicht in meiner Stadt, dachte sich Dario Nardella. Im Juni hatte der Bürgermeister von Florenz sich nach Beschluss im Florentiner Kommunalparlament geweigert, McDonald's die Genehmigung für eine neue Filiale in seiner Stadt zu erteilen. Der US-Konzern hatte es sich doch tatsächlich in den Kopf gesetzt, die Fließbandpoletten ausgerechnet an der berühmten Piazza del Duomo, dem Domplatz, zu verkaufen. Für Nardella offensichtlich unvorstellbar. Er wollte lieber das traditionelle Gewerbe in seinem Stadtviertel unterstützen. Damit will sich McDonald's allerdings nicht zufrieden geben. Die Kette verklagte die Stadt auf Schadensersatz. Deren Ablehnung sei rechtswidrig. Etwa 18 Millionen Euro will der Konzern für die verpasste Gelegenheit. Bürgermeister Nardella stellte zudem fest, dass diese Forderung nach 18 Millionen Schadensersatz zwar nachvollziehbar sei, aber wir haben das Recht, Nein zu sagen. Man muss sich das mal vorstellen. 18 Millionen Euro Profit nicht aus dem erwirtschafteten Umsatz, sondern für einen nicht erzielten Umsatz. Das ist die Perversion, in der wir uns heute befinden. Vattenfall. Nach dem Atomausstiegsbeschluss der Bundesregierung im März 2011 verlangte Vattenfall 4,4 Milliarden Euro Schadensersatz wegen nutzlos gewordener Investitionen in seinen Atomkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel. Der schwedische Konzern hat 2012 eine Klage vor dem Internationalen Schiedsgericht der Weltbankgruppe eingereicht. Mit einem Urteil des dreiköpfigen Schiedsgerichts war für Ende 2018 gerechnet worden. Man einigte sich auf 1,4 Milliarden Schadensersatz, weil sich eine gewählte Bundesregierung endlich mal an den Wählerwillen zum Atomausstieg hielt. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf Verhältnisse, als in dieser Frage der Wählerwille wohl doch sehr kalkuliert ignoriert worden war. Was Vattenfall damit demonstrierte, ist doch klar. Wenn ihr Demokraten den demokratischen Willen umsetzt, verlangen wir Kapitalisten Schadensersatz. Und deshalb wiederhole ich hier noch einmal und gern die Passage aus meiner Begrüßung an die Richtsberg-Mieter. Es ist weder nach der hessischen Verfassung noch nach dem Grundgesetz verboten, Eigentümer, die nicht zum Wohl aller mit ihrem Besitz agieren, zu enteignen. Und falls sich jetzt schon manche dieser Großkomforten über eine Entschädigungssumme freuen, sage ich, von dieser Entschädigungssumme ziehen wir noch eure bisherigen Profite ab, dann dürft ihr die Augen zumachen, was ihr dann auch seht, das gehört euch. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine friedliche Europäische Union in einer friedlichen Welt. Ja, wir wollen eine sozial gerechte EU in gerechten und menschlichen und fairen Handelsbeziehungen. Ja, wir wollen ein Europa der vielen Kulturen und der Regionen. Ja, wir wollen eine EU, jetzt aber auch richtig. Aber um das zu erreichen, bedarf es mehr als am 26. Mai wählen zu gehen. Und den braunen, bräunlichen, rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien, auch wenn diese im Gewande blau-weiß wie die AfD daherkommen, eine Abfuhr zu erteilen. Wir müssen uns weiterhin im Sinne von Stefan Hensel empören und wir müssen uns engagieren. Um unserem Ziel näher zu kommen, bedarf es das, was Rosa Luxemburg einmal in einem anderen Zusammenhang als radikale Reform bezeichnet hat. Eine normale Reform verändert die Profitmaximierungsbedingungen nur unwesentlich. In der Regel werden sie sogar verbessert. Was wir aber brauchen, das sind Reformen, die der Macht des großen Geldes Grenzen setzen. Was wir brauchen, sind Reformen, die diese Macht entscheidend beschneiden. Was wir brauchen, sind Reformen, die den Menschen in den Mittelpunkt und als Ausgangspunkt des gesamten gesellschaftlichen und politischen Handelns stellen. Und dafür lohnt es sich, sich zu empören und sich zu engagieren. Und zwar gegen Mietenwahnsinn und für preiswerten Wohnraum, gegen Umweltzerstörung und für eine saubere Umwelt, gegen Lohnabbau und gegen Tarifflucht und für eine menschenwürdige Arbeitswelt, gegen Geschlechterdiskriminierung und für eine Normalität des Andersseins, gegen Ausländerfeindlichkeit und für offene Grenzen, gegen Vereinzelung und für eine menschliche, solidarische Gesellschaft, gegen ein Europa des Kapitals und für ein Europa der Menschen. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, lohnt es sich, am heutigen Tage Kraft zu tanken. Während meiner ganzen Rede, liebe Kolleginnen und Kollegen, da habe ich das Gefühl, dass von da oben auf einer Wolke sitzend meine Amtsvorgängerin Käthe Dinnebier sitzt und uns zuschaut. Und die ganze Zeit sitzt sie mir im Nacken und flüstert: Pitt, nun sag's doch endlich. Ich will ihr antworten: Ja, liebe Käthe, ich sag's jetzt. Der 1. Mai ist kein Feiertag. Er ist kein Schulze- und kein Meiertag, weil wir dir an diesem Tag marschieren und unsere Einheit demonstrieren. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir heute Energie aufladen für all die Kämpfe, die auf uns warten und gekämpft werden müssen. Wir wollen miteinander Mut schöpfen, um diese Kämpfe zu wagen. Und wenn wir heute und morgen solidarisch zusammenstehen, dann wird es uns übermorgen endlich gelingen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf noch darauf hinweisen, dass hier auf dem Platz mehrere Unterschriften gesammelt werden, unter anderem auch eine Unterschrift von Unterschriftenaktion von Amnesty International für die Freilassung des im Iran einsitzenden Lehrers und Vorsitzende der Lehrergewerkschaft Ismail Abdi Iran in Iran. Bitte, wenn einer auch von den Amnesty International Leuten kommt, unterschreibt, Solidarität ist wichtig. Vielen Dank.